Das Lied oder die Lieder haben mich dazu animiert, noch mal etwas vorzulesen. Wir haben ja heute den Morgengruß gehört, der geht noch weiter, ich will noch mal anfangen. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe, das Ende, das ihr wartet. Und dann kommt danach, ihr werdet mich suchen und finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. So spricht der Herr. Ja, schön, wenn man das dann auch so im Lobpreis weiterbringen kann. Ja, lasst uns noch einmal kurz für die Predigt beten und dann will ich mal sehen, was ich heute zustande kriege. Vater im Himmel, lieber Herr Jesus, voller Freude übergeben wir dir jetzt unseren Gottesdienst. Wir geben dir die Predigt, Herr, und bitten dich, spreche du das aus, was du gesagt haben möchtest, Herr, und lass es in unsere Herzen fallen, damit der Same, der ausgesät wird, nicht nur aufgeht, sondern auch Frucht bringt, Herr. Denn das ist unsere Bestimmung, Herr. Wir sollen nicht so vor uns hinleben, sondern wir sollen reiche Frucht bringen, so steht in deinem Wort. Und ja, Herr, das wollen wir versuchen, das wollen wir machen. Wir wollen dir nachfolgen und ja, schauen, wie du es machst, wenn du uns vorangehst. Amen. Ja, ich hatte schon vorhin mal kurz ausgeführt, heute geht es um unsere Identität. Unsere ganz persönliche Identität. Und die Frage ist dann natürlich, wer bestimmt denn unsere Identität? Kann ich das selber bestimmen? Und was kommt denn dabei raus? Und wenn ich das selber bestimmen kann und das bestimmen darf, dann liegt natürlich immer die Gefahr darin, dass wir eventuell auch falsche Betrachtungsweisen haben. Und wir erleben das sehr oft, dass in diesem Falle die eigentliche Identität, die man nicht findet, in eine Identitätskrise ausartet. Die Termine bei unseren Psychologen und Psychiatern sind brechend voll und es dauert Monate, fast schon ein Jahr, bis man überhaupt einen Termin bekommen kann, damit man verschiedene Sachen klären kann. Und da kommt man eigentlich dann auch schon gleich zu dem Problem, wenn ich mir selbst ausdenke, was meine Identität dann ist, dann kommt es ab und zu auch mal dazu, dass folgende Situation aufkommt. Ich selbst kenne mich ja ziemlich genau und ich möchte zwar immer gerne jemand sein, für meine Umgebung möchte ich der sein, für meine Familie möchte ich jemand anders sein, in der Gemeinde möchte ich auch jemand sein, aber immer wieder müssen wir dann erkennen, Mensch, das bin ich ja gar nicht. Und dann kommt es oft zu so einer sogenannten Identitätskrise. Und deswegen ist es wichtig, wer wir sind. Und der Königsweg herauszufinden, wer wir sind, das ist einfach unseren Schöpfer, unseren Gott zu befragen, wer wir sind, wer wir in seinen Augen sein dürfen und vielleicht sogar fragen, wie möchtest du mich denn haben? Was kann ich denn tun, um mit meiner Identität genau in deinem Plan zu sein? Und wo finde ich denn Antwort auf diese ganzen vielen Fragen, wenn ich Gott entscheiden lassen möchte? Ich finde Antwort in seinem Wort, in der Heiligen Schrift. Und dort haben wir das Alte Testament und das Neue Testament, das wissen wir alles. Wir haben den Bund unter dem Gesetz und den Bund unter der Gnade. Zwei ganz verschiedene Sachen. Die Heilige Schrift nennt das der alte Bund und der neue Bund. Und wir können das lesen im 5. Buch Mose. Dort wird der alte Bund sehr genau beschrieben. Dort wird alles genau festgelegt, was Gott wann wo haben möchte, wie man sich zu verhalten hat, was die Maßstäbe Gottes sind. Und ich habe da mal ein paar Mal drüber nachgelesen. Das war ganz schön kompliziert im alten Bund, das muss ich ehrlich so sagen. Und da ich so ein 100%er bin und alles immer möglichst genau machen möchte, also ich wäre da alle naselang auf die Nase gefallen, weil ich es nicht geschafft hätte. Das wäre mir zu viel gewesen, muss ich ehrlich sagen. Und dabei bin ich noch einer, der sich bemüht, der immer versucht, alles gut und richtig zu machen. Deswegen war ich dann natürlich auch wahnsinnig froh, als ich vom alten Bund in den neuen hinübergehen konnte. Und dann lesen wir zum Beispiel im Neuen Testament von einem neuen Bund, den Gott mit den Menschen gemacht hat. Und die Bibel, die Heilige Schrift sagt dazu, es handelt sich dabei um einen besseren Bund. Wow, wenn sogar Gott schon sagt, dass es einen Bund gegeben hat und danach nochmal einen neueren macht, einen besseren Bund, das finde ich jetzt alleine schon bemerkenswert. Und naja, wer es genauer wissen will, der kann diese Zusammenhänge im Hebräerbrief nachlesen und dann wird er erfahren, wie dieser neue, dieser bessere Bund gemacht worden ist und auch warum. Und ich möchte heute gar nicht so viel darauf eingehen, das kann ja jeder auch für sich selber in der Heiligen Schrift nachlesen. Ich möchte einfach mal nachgucken, was ist eigentlich ein Bund, damit wir uns darüber mal im Klaren werden. Denn wir sind, wenn man das so sagen darf, wir sind ja ein Bundesvolk. Ja? Ich meine jetzt nicht, was ich vorhin gesagt habe, die Bundesrepublik Deutschland, sondern ich meine das Volk Gottes, das Volk seines Bundes. Und da kann ich euch sagen, ich kenne das ja aus meiner persönlichen Entwicklung als Kaufmann, der sich ja in vielen Bereichen auch mit dem geltenden Recht auseinandersetzen musste. Als erstes bei einem Bund steht meistens erstmal ein Angebot. So ist das auch in der Geschäftswelt. Und ein Angebot ist eine einseitige Willenserklärung von einer Person. Und wenn dann jemand die Zustimmung gibt zu dieser einseitigen Willenserklärung, dann wird das zu einem Vertrag. Die Zustimmung macht, dass aus der einseitigen Willenserklärung eine beiderseitige Willenserklärung wird. Das wird dann ein Vertrag, der dann meistens auch schriftlich verfasst wird. Und das ist dann nichts anderes, dieser Vertrag, wie ein Bund. Man hat sich verbündet und das, was dort drin steht, das gilt. Und da wir vorhin schon über Identität gesprochen haben und das ja auch heute unser Thema sein soll, da können wir am besten mal nachschauen in diesem neuen, in diesem besseren Bund, was Gott denn für uns vorgesehen hat und wie unsere Identität eigentlich aussieht oder aussehen soll. Und ich muss sagen, so richtig auf diese Idee bin ich letztens gekommen, wie unser Bruder Klaus-Peter Schott hier gepredigt hat. Ich hatte mich schön da vorne hingesetzt und habe gedacht, gut, jetzt kannst du dich ausruhen und mal entspannen und mal zuhören, was Klaus-Peter sagte. Und während seiner Predigt kamen die Worte von ihm, ja, und die Jahreslosung für 2026, die wird heißen, Gott spricht, siehe, ich mache alles neu. Ups, da bin ich erstmal aufgeschreckt und habe gedacht, Moment, jetzt hast du dich schon mit allem so schön abgefunden. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich mache alles neu. Und wir sind ja seine Kinder und nehmen das ernst, was er sagt. Und deswegen gehe ich mal davon aus, wenn Gott für ein ganzes Jahr eine neue Losung festlegt, dann kommt das nicht von ungefähr. Und dann bin ich auf die Frage gekommen, okay, Wie sieht das denn mit meiner Identität aus? Und was soll oder muss denn da neu gemacht werden? Und so bin ich dann heute auf das Neue Testament gekommen und habe gedacht, schaue ich doch mal ein bisschen nach und habe Gott gefragt, wie das dann aussieht so mit den Identitäten in seinem Bund, im Alten und im Neuen, und habe mir ein paar Sachen sagen lassen, die ich so gar nicht parat hatte. Ich hatte heute ein ganz anderes Thema wie schon so oft, aber ich will das gerne so vor euch ausbreiten. Es gibt ja im Neuen Testament, in dem besseren Bund, und ich denke mal, das ist im Moment unser Thema, vor allem dann, wenn Gott auch dort alles neu machen will. Wir können das nachlesen in einmal den Evangelien im Neuen Testament, und die Evangelien handeln ja von Jesus, und Jesus handelt und spricht dort in der Regel zu Sündern. Eine Bekehrung war bis zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht möglich. Das war vor der Kreuzigung. Und die Evangelien handeln also in der Regel mit dem Umgang Gottes, mit dem Umgang Jesu, mit dem Volk Israel. Und im zweiten Teil des Neuen Testamentes erleben wir immer wieder, dass Briefe geschrieben werden, und zwar in der Regel von Paulus. Und der Paulus, der spricht nicht mehr zu den Sündern draußen, sondern Paulus richtet sich an bekehrte Christen, an die, die ihr Leben Jesus übergeben haben. Das gilt für alle die Gemeinden, denen er Briefe geschrieben hat. Römer, Korinther, Galater, Epheser, Kolosser, alle waren bekehrte Christen, und an alle gab es das Wort zu richten. Aber das können wir grundsätzlich so sagen, der neue Bund, das neue Testament gilt grundsätzlich für beide Gruppen, sowohl für die noch nicht Bekehrten, die die Bibel auch als Heiden oder Sünder bezeichnet, und für bekehrte Christen. Und es ist eigentlich sehr, sehr wichtig, da überhaupt mal die Identität zu kennen. Wer bin ich denn überhaupt, und wer bin ich, wie wir in den letzten Predigten immer wieder gehört haben, wer bin ich denn in Christus Jesus? Und die Frage, die für uns wahrscheinlich leicht zu beantworten ist, zu welcher Gruppe gehörst du? Jesus kennenlernen und lesen, was er sagt und wie er gelebt hat, das ist für uns wichtig und auch Teil unserer Identität. Ja, und wir sind hoffentlich alle erlöst und wissen das auch. Und wir suchen praktisch Erlösung im Evangelium, und zwar im Neuen Testament. Und wir werden heute beides heraushören und alles finden, was wichtig für die Zugehörigkeit in den Bünden ist, im Alten Bund und im Neuen. Denn auch das Alte Testament ist uns zur Anschauung und zur Lehre gemacht. Und was haben wir erkannt? Der alte Bund bedeutet ein Leben unter dem Gesetz. Und der neue Bund bedeutet ein Leben unter der Gnade. Es gibt zwei verschiedene Situationen. Und als die Menschen das gemerkt haben, dass es so ist, haben sie nochmal angefangen, die Zeit neu zu zählen. Es gibt einmal die Situation vor Christi Geburt und dann die Situation nach Christi Geburt. Ja, und ich möchte heute darauf eingehen, wie wichtig es ist zu wissen, wo man zugehört, wo man hingehört, und ein bisschen Kenntnis über die eigene Identität zu kriegen. Warum? Das will ich euch auch sagen, und damit rechnet eigentlich immer keiner. Wir haben einen Widersacher Gottes. Und dieser Widersacher ist ja nicht Gott gleich, sondern er ist ein Geschöpf. Und der selber kann Gott nicht schaden. Und was macht er dann, um Gott zu treffen? Er versucht uns, Gottes Kinder, zu schaden, und sich, weil die viel einfacher zu übertölpeln sind, sich an uns schadlos zu halten. Und ich habe mal für den heutigen Tag drei Geschichten rausgesucht, die das ziemlich genau beschreiben. Zweimal werden wir im Alten Testament sein und einmal im Neuen Testament. Und die erste Geschichte geht los am Anfang der Heiligen Schrift. Kennen wir alle, Altes Testament, Buch Mose, die Schöpfungsgeschichte. Wir gehen jetzt zum sechsten Tag. Das heißt, alles war schon so gut wie fertig. Die Erde war schon vorbereitet, alles war gut. Ihr wisst, wie das angefangen hatte. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und dann begann die Schöpfung. Und dann lesen wir im 1. Mose Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er sie und er schuf sie als Mann und Frau. Das kennen wir eigentlich alles. 1. Mose 1, 31 sagt dann auch noch, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wow. Es war sehr gut, sagte Gott. Er schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes. Okay, und überlegen wir mal kurz, wo hatte Gott die Menschen dann hingesetzt, seine Schöpfung? Hat er sie irgendwo ans Meer gesetzt, mitten in eine Wüste oder irgendwo in ein unwirtliches Land? Nein, wir lesen in der Heiligen Schrift, im Alten Testament, Gott hat für seine Schöpfung das Paradies gebaut und die Menschen in das Paradies hinein versetzt. Das war, nachdem Gott Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat, sein Wille, dass die Menschen seiner Schöpfung im Paradies leben. Und wenn wir das nachlesen, dann sehen wir, dass etwas besonders bezeichnend war im Garten Eden, im Paradies. Denn Adam und Eva, die lebten dort und sprachen mit Gott. Und das bedeutet, da Gott Geist ist, Adam und Eva hatten Geist. Sie konnten mit Gott kommunizieren, sie führten ein Leben im Geiste und das war für sie ganz normal und das war gut. Und das war auch alles so lange gut, bis irgendetwas Neues kam, denn dann kam irgendwann die Bewährungsprobe. Es kam, was wir im Kapitel 3 lesen, der Sündenfall. Denn mit einmal tauchte dort mitten im Paradies der Widersacher Gottes auf, der Teufel, in Form einer Schlange und begann Eva zu versuchen. Und merkwürdigerweise auch er redete mit den Menschen im Paradies. Und wie kam er der Eva an? Er säte Zweifel. Sollte Gott tatsächlich gesagt haben, dass ihr von dem Baum nicht essen dürft? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Und ich kann euch sagen, warum Gott das verboten hat. Denn wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sein wie Gott und werdet verschiedene Sachen erkennen, die ihr noch nicht erkannt habt. Und was Satan damit eigentlich gemacht hat, er nutzte das aus, dass Eva sich ihrer Identität nicht bewusst war. Denn Eva ist darauf reingefallen und hat gesagt, okay, wenn ich von dem Apfel esse, dann werde ich wie Gott sein. Und sie hat den Apfel genommen oder die Frucht, wie die Bibel sagt, hat sie mit Adam geteilt und sie haben das genossen gegen die Anweisung Gottes. Und das konnte eigentlich nur passieren, weil Eva sich ihrer Identität überhaupt nicht bewusst war. Denn im ersten Kapitel 1,27, das steht ganz klar und deutlich, und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er sie. Und Eva wusste eigentlich nicht, dass sie schon war wie Gott. Und dass das, was der Satan ihr angeboten hatte, etwas war, was sie schon lange hatte, aber scheinbar nicht wusste. Sie war schon wie Gott, denn Gott hatte sie zu seinem Abbild, zu seinem Ebenbild gemacht. Okay, erste Geschichte, nehmen wir mal als Zwischenfazit. Gott hat für die ersten Menschen nichts Übles gedacht und ausgesucht, sondern das Paradies vorgesehen. Und sie verloren es, weil Eva nicht wusste, wer sie war. Sie war ihrer Identität in Gott nicht, sie war sich darüber nicht im Klaren. Jetzt kommt die zweite Geschichte und wir machen einen kleinen Sprung, bleiben aber im Alten Testament. Es geht um den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Und da ist gleich zu Anfang wieder die Frage, wohin sollten sie denn gehen? Und damit uns das ganz klar ist, das ist uns ja eigentlich bekannt, Gott hatte für sein Volk nach dem Auszug aus Ägypten, nach Sklaverei, nach viel Arbeit, nach viel Entbehrung, nach viel Mühen, nach viel Kampf, nach viel Überlebenskampf, Gott hatte für sein Volk einen Platz ausgesucht, und zwar das gelobte Land, das Land Kanaan, das Land, in dem Milch und Honig fließen sollten. Das hatte Gott für sein Volk nach der Plage in Ägypten, nach dem schlimmen Leben in Ägypten ausgesucht. Und wie geht die Geschichte weiter? Wir lesen im vierten Buch Mose, dass die Israeliten erstmal Kundschafter ausgesandt haben, als sie an der Grenze zum gelobten Land standen. Und die Kundschafter sind tatsächlich losgegangen ins gelobte Land und sie haben tatsächlich festgestellt, wow, dort gibt es wirklich Milch und Honig und da gibt es Früchte, die sind so groß, sowas haben wir noch nie gesehen. Um eine Weintraube zu tragen, mussten sie die auf einen Stab ziehen und dann mit zwei Mann tragen, um das überhaupt bewältigen zu können. Also sowas hat es damals überhaupt noch nie gegeben. Das haben die noch nie gesehen, weder in Ägypten noch auf ihrer Wanderung. Und zu den riesen Weintrauben kamen auch noch Granatäpfeln, sagt die Heilige Schrift, und Feigen, eine besser und bekömmlicher als die andere. Ja, und dann kamen sie zurück. Und was erzählten sie? Ja, wir waren in dem gelobten Land, aber eins kann ich euch sagen, die Leute da, die sind gefährlich. Und wir haben erlebt, wie dort Riesen gewohnt haben. Gegen die sahen wir aus wie Heuschrecken. Klitzeklein, zerbrechlich. Und die standen da vor uns riesig, haben auf uns zurückgeguckt, runtergeguckt. Und ich kann euch sagen, die sind zu stark für uns. Das ist nichts für uns. Über das gelobte Land brauchen wir nicht weiter sprechen. Und nun muss man aber sagen, dass Gott ihnen vorher eigentlich alles schon erklärt hatte. Ihr geht jetzt in das gelobte Land, dort gibt es ein starkes Volk, dort gibt es auch die Nachkommen von Enak, das sind die ehemaligen Riesen, die werdet ihr da antreffen, aber ich werde euch vorangehen und ich werde als euer Gott dafür sorgen, dass ihr gut klarkommt, dass ihr sie besiegen könnt und dass ihr das gelobte Land einnehmen könnt. Das war eine klare Anweisung, könnten wir seitenlang hier in der Heiligen Schrift lesen. Das heißt also, sie wussten eigentlich schon genau, was auf sie zukommt, sind dann da reingegangen, haben alles bestätigt gefunden, was Gott ihnen vorher schon gesagt hat, aber haben sich dann ja, sozusagen wieder mal bezirzen lassen und haben Gerüchte aufgebracht über die Wesen, die sie dort angetroffen haben. Und ja, Gott hatte zwar was anderes gesagt, aber sie kamen zurück und haben gesagt, also die wir da angetroffen haben, die sind für uns zu stark. Und das war eine Lüge, auf die sie dort eingestiegen sind, denn Gott hatte ihnen ja vorher alles prophezeit und geweissagt und auch gesagt, dass es so gehen würde. Und interessanterweise, wir sind ja in der Lage, das mal zu überspringen, als später Josua mal losgeschickt hat, seine Kundschafter ins gelobte Land und die kamen dann nach Jericho und sind bei der Rahab untergekommen, Da hörten sie, was ursprünglich wirklich mal war. Da sagte nämlich diese Gott zugewandte Frau: Ich kann euch sagen, was gewesen ist. Als wir damals eure Kundschaft gesehen haben, da haben wir richtig Angst bekommen und haben gesagt, die werden uns überrollen, die werden uns überfallen, die werden uns überfahren und unser Land uns wegnehmen und alles für sich einnehmen. Und warum? Wir haben von ihrem Gott gehört, der sie aus Israel rausgeführt hat, durch das Tote Meer geführt hat, durch die Wüste hat wandern lassen. Die haben das alles mit ihrem Gott zusammen gemacht und dieser Gott wird ihnen vorangehen und der wird uns alle unterflügen, der wird uns alle kaputt machen, der wird uns alle beiseite fegen. Das haben die in Jericho, im gelobten Land, gedacht. Ganz im Gegensatz zu den Kundschaftern, die nach Hause kamen und sagten: Tut uns leid, Leute, das mit dem gelobten Land stimmt zwar, aber das werden wir niemals einnehmen können, weil die Leute dort sind viel, viel zu stark, viel zu groß. Und erstaunlicherweise wieder einmal eine Geschichte, wo das Volk Gottes etwas verloren hat, weil sie ihren Status vor und mit Gott nicht erkannt hatten oder einfach nicht geglaubt hatten. Und was hatte das für Folgen? Sie verloren das gelobte Land und mussten dann durch die Wüste wandern. Also wir sehen, das ist fast so wie mit dem Paradies. Gott hatte für sein Volk wieder mal das Beste ausgesucht und hatte sie reingeschickt und hatte ihnen klare Anweisungen gegeben. Aber sie haben ihre Identität entweder nicht erkannt oder nicht geglaubt und haben das verloren, was Gott ihnen angeboten hatte und für sie geplant hatte. Sie waren sich ihrer wahren Identität nicht bewusst, dass sie nämlich das Volk Gottes sind. Das behalten wir auch mal im Hinterkopf. Die dritte Geschichte kommt nun aus dem Neuen Testament, aus dem Neuen Bund. Eine Geschichte, die besser ausging wie vorher, denn der Teufel hatte sich bis zu dem Zeitpunkt nicht viel geändert, aber diesmal ist er auf einen echten Gegner getroffen, nämlich Jesus Christus, unseren Herrn. Und wir lesen über die Versuchung Jesu und der Teufel war eben nicht besonders einfallsreich, sondern was hat er gemacht? Er versuchte Jesus wieder, genau wie vorher immer, indem er den Gottessohn in seinem Kern in Frage stellte. Er stellte die Identität Jesu in Frage mit der Frage: Hör mal zu, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Matthäus 4, Vers 3, lesen wir das. Der Teufel sagt: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Das heißt, der Teufel hat den Status von Jesus Christus als Sohn Gottes versucht zu erschüttern, indem er ihm gesagt hat: Okay, wenn das stimmt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch einfach, dass diese Steine Brot werden. Aber Jesus ging nicht darauf ein. Er wusste, wer er war. Erstens, zweitens und drittens, diese drei Fragen kamen. Und dann verließ ihn der Teufel. Und zwar unverrichteter Sache. Jesus Christus wusste, wer er war. Und er brachte genau das ins Gespräch, als der Teufel ihn versuchte. Er widerstand dem Satan und dann musste dieser unverrichteter Dinge gehen. Und selbst als der Teufel dann anfing, das Wort Gottes in den Disput einzubringen, Jesus wusste, wer er war und was er zu entgegnen hatte. Und Jesus hat bei dieser Versuchung nicht verloren. So wie die anderen, die versucht worden sind vor ihm und einfach ihre Identität entweder nicht wussten oder aufgegeben haben. Und jetzt kommt eigentlich die entscheidende Frage für unseren heutigen Gottesdienst. Wissen wir denn, wer wir in Christus Jesus sind? Vielleicht erinnert sich einer noch an meine letzte Predigt, in Christus Jesus sein. Das war die Predigt mit dem Abendmahl. Jesus sagte in Bezug auf das Abendmahl: Wer in mir ist, in dem bin ich. Und das sprach Jesus damals zu unbekehrten Menschen. Und Paulus sprach dann, als er mal in Athen war, zu einer Missionsreise, als die Leute ihn fragten, wer er dann sei in Christus Jesus, von dem er immer erzählte. Paulus sagte in Apostelgeschichte 17, Vers 28, in ihm leben, weben und sind wir. Und in Galater 2, 20, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Der Paulus wusste haargenau, wer er war, und zwar nach seiner Bekehrung. Und wenn überhaupt etwas, irgendjemand über das Gesetz hätte sagen können, dann der Paulus, der ein Eiferer war vor seiner Bekehrung für das Gesetz und, wie er dachte, für Gott. Aber was sagte dieser Gesetzeslehrer, der das Volk Gottes bis zu seiner Bekehrung verfolgt hat? Ich werfe jetzt nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Nun, das muss man erst mal erkennen oder auch erkennen wollen. Paulus sprach an die zu den Athenern, also zu Heiden. Und Paulus sprach auch an die Galater, und das waren bekehrte Christen, die ein bisschen vom Kurs abgekommen waren. Naja, okay, seien wir mal großzügig, ein bisschen vom Kurs abgekommen? Nein, das ist ein fundamentaler Unterschied, Gesetz oder Gnade. Das ist entscheidend für unsere persönliche Identität. Sind wir erlöst oder sind wir es nicht? War Gottes, war Jesu Christi Opfer am Kreuz für uns die Erlösung oder war das vergebens? War er vergeblich gestorben? Und wenn wir erlöst sind, von was sind wir denn erlöst? Natürlich vom Gesetz. Paulus in Kolosser 2, Vers 6, wenn ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und da kommen wir zu der Zwischenfrage. Habt ihr bei eurer Bekehrung Christus angenommen? Ich denke schon. Paulus sagt euch nicht, was ihr empfangen müsst in der Zukunft, sondern was ihr empfangen habt. Das ist vollendete Vergangenheit. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und ihr Lieben, das ist das eigentliche Geheimnis des Evangeliums. Alles, was für uns wichtig ist, ist bereits durch Jesus Christus passiert. Das, was Jesus getan hat, muss niemand und kann auch niemand mehr in der Zukunft heute oder morgen bewerkstelligen. Unsere Erlösung am Kreuz war allumfassend und perfekt. Und wenn da irgendetwas nicht vollkommen erledigt worden wäre, dann ist Jesus umsonst gestorben. Dann hätte er seinen Auftrag nicht erfüllt. Dann wäre er nicht der Christus, sondern einfach nur Jesus. Und das muss man erstmal verstehen und auch verstehen wollen. Denn das ist der fundamentale Unterschied zwischen uns durch Christi Tod Erlöste und den Menschen, die immer noch denken, durch gute Führung und Erfüllung des Gesetzes gerecht werden zu können und die das auch so wollen. Aber genau das ist eben unsere Identität, die wir in Christus Jesus haben. Das ist die Grundlage unserer Identität, die wir auf keinen Fall, so wie Adam und Eva im Paradies oder das Volk Israel bei ihrer Reise ins gelobte Land, durch ihre Unkenntnis ihrer Identität, wer sie denn waren, aufs Spiel gesetzt und verloren haben. Und überlegen wir einmal ganz kurz, was sie denn verloren haben. Die Ersteren haben das Paradies verloren und die Zweiteren haben das gelobte Land verloren. Eva war schon das Ebenbild Gottes, sie kannte aber ihre Identität nicht. Das Volk Israel war das Volk Gottes, aber angesichts des gelobten Landes ließen sie sich durch ein Gerücht, so steht es in der Bibel, ihre Identität rauben. Unser Herr Jesus, der war da ganz anders. Er kannte seine Identität, wer er in Gott war. Er war Gottes Sohn und das ließ er sich auch vom Teufel nicht ausreden, sondern er konnte in seiner Identität bestehen. Und deswegen ist es lebenswichtig, unsere Identität in Christus Jesus zu kennen. Denn das will ich euch auch sagen, der Teufel schläft nicht und hat auch heute noch lange nicht aufgegeben. Und er benutzt immer noch die alten Tricks und Schliche. Er ist einfach nur bemüht, unsere wahre Identität anzugreifen und uns Zweifel an unserer wahren Identität einzupflanzen, damit wir unsere wahre Identität möglichst schnell vergessen und zum wohlfährigen Opfer für ihn werden. Und das ist scheinbar ganz einfach für ihn. Ich will mal ein Beispiel geben. Im 2. Korinther 5, Vers 17 lesen wir: Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Auf die Stelle bin ich gekommen, als Klaus-Peter Schott darüber gesprochen hat: Siehe, ich will etwas Neues machen. Und hier im Korintherbrief sagt Jesus: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergessen, vergangen, siehe, Neues ist geboren. Und der Teufel kommt und sagt dann angesichts deiner immer noch vorhandenen Sünden: Aha, du bist also eine neue Kreatur. Da kann ich ja nur lachen. Du bist immer noch der Alte. Das ist der klassische Fall. Passiert jeden Tag, müssen wir uns nichts vormachen. Aber die Frage ist dann letztendlich, und die stellt uns der Geist: Wem willst du denn glauben? Dem Schein, der scheinbaren Wahrheit, die der Teufel dir anbietet, um dich wiederum in Verdammnis zu bringen, wie den alten Menschen? Und die entscheidende Frage ist hier: Kennst du deine wahre Identität? Und wie kannst du, wie Jesus damals in der Wüste, mit Gottes Wort antworten? Es wäre einfach, sehr einfach, zu sagen: Nein, mein Lieber, ich bin in Christus Jesus und somit von Neuem geboren. Es ist tatsächlich etwas Neues geboren. Ich bin eine neue Geburt, eine neue Kreatur. Der Teufel bittet dir an, ihm zu glauben. Aber wenn du ein Leben im Geiste führst, ein Leben im Glauben, dann entscheidet dein Glauben letztendlich, und das ist deine private, persönliche Entscheidung, wem willst du glauben? Der Heiligen Schrift und damit Gott oder dem erklärten Feind Gottes, dem Satan, der dich überwinden möchte? Und in so einem Fall kannst du ganz einfach sagen: Nein, ich bin eine neue Kreatur. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin kein Sünder mehr, sondern ich bin ein Heiliger Gottes, eine Heilige Gottes, der leider auch immer noch sündigen kann und der das ab und zu auch noch mal tut. Aber in Christus Jesus lebe ich und ich bin auf dem Weg, die Sünde ganz abzulegen. Klappt nicht immer gleich, aber ich bin bemüht. Und das mache ich. Und wenn du dann mal besonders gut drauf bist, dann kannst du auch noch einen draufsetzen und sagen, und außerdem sagt Jesus, ich bin das Licht der Erde. Und außerdem sagt er, ich bin das Salz der Erde, weil ich in Christus Jesus bin und er in mir. Und jetzt kommt die Frage aus dem eben Geschilderten, steht in Jakobus 4,7. Widersteht dem Satan, dann muss er von euch fliehen. Und ja, kennen wir das? Ist das unsere normale Handlung, die wir machen, wenn der Feind mal wieder um die Ecke kommt und uns in unserer Identität, in der Mitte unseres Wesens angreift und umkippen möchte? Was aber wichtig ist, ich muss meine Identität, meine neue Identität unbedingt kennenlernen. Wer bin ich? Ein Sünder oder ein Erlöster, der noch sündigen kann? Wer bin ich? In der Welt oder bin ich in Christus Jesus? Wer bin ich? Lebe ich im Glauben oder immer noch oder schon wieder in Werken? Wer bin ich? Bin ich im Geiste oder im Fleisch? Wer bin ich? Bin ich unter der Gnade oder bin ich unter dem Gesetz? Wer bin ich? Ein vor Gott Gerechter oder vor Gott ein Sünder? Und weil wir ja alle sehr einfallsreiche Menschen sind, für jede dieser Alternativen gilt nur entweder oder. Man kann nicht gleichzeitig unter der Gnade und unter dem Gesetz sein. Das sind zwei Sachen, die sich gegenseitig und auch kreuzweise ausschließen. Und Evangelium praktisch sagt uns dann auch noch genau, wie wir dann ganz konkret in diesen neuen Status hineinkommen. In Epheser 4, Vers 24 lesen wir: Und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das ist zum Beispiel der Part, den wir selber übernehmen dürfen. Wir dürfen diesen neuen Menschen anziehen, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und wie wir gehört haben vorhin im Kolosserbrief 2, Vers 6, wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und es geht dann noch weiter, und das möchte ich uns gerne vorlesen. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar dafür. Vers 8, seht zu, dass euch niemand einfänge durch Philosophie oder leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Vers 9, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Und Vers 12, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, die ihn auferweckt hat von den Toten. Vers 13, und er hat auch mit ihm, hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Ein starkes Wort, das aber genau für uns und unsere Situation trifft. Wir haben es heute Nachmittag, die Taufe, wo Leute, wo Menschen, wo Geschwister ihren Glauben bekennen. Und worauf werden sie getauft? Auf den Tod Jesu Christi. Der alte Mensch ist gestorben, siehe, es ist was Neues geworden. Und an dieser Stelle wäre es eigentlich schon gut, aber dann kommt noch etwas anderes, nämlich die Auferstehung. Wir sind mit Jesus Christus auferstanden, und zwar nicht der alte Mensch, auch wenn er immer mal wieder Besuche abstattet. Nein, Wir sind eine neue Kreatur in Christus Jesus. Und das ist letztendlich die Quintessenz aus diesem ganzen Geschehen, wir waren vorher tot in unseren Sünden und in der Unbeschnittenheit unseres Fleisches. Und nun hat uns Gott alle Sünden vergeben. So steht es hier in der Schrift, in der Heiligen Schrift. Und Moment, kann ich das nochmal hören? Welche Sünden waren das genau? Die von früher, die von heute oder die von morgen? Nein, in der Bibel steht ein Wort und damit ist die Bibel ausgesprochen präzise. In der Bibel steht alle Sünden. Und auch das gehört zu unserer Identität in Christus Jesus. Er hat uns vergeben, alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. So, und das ist nun wirklich fast unglaublich. Das ist doch viel zu einfach, das kann es doch nicht sein. Ja, war das Paradies einfach zu einfach? Oder war das gelobte Land unglaublich einfach für die Israeliten? Und ja, das ist für den einfachen Menschen, den unbekehrten Sünder, tatsächlich unglaublich, wenn das so einfach wäre. Aber wir, die wir in Christus Jesus leben, ein Leben im Geiste führen, für uns ist das zu glauben, weil uns der Heilige Geist in alle Wahrheiten einführt und unserem Geist diese Wahrheiten vermitteln. Und ein ganz besonderes Wort, und das habe ich heute Morgen schon ein paar Mal gehört. Wie ist denn dieser Zustand? Dieser Zustand ist herrlich. Ja? Die erlösten Menschen, die müssen eigentlich den ganzen Tag mit einem Lachen im Gesicht durch die Gegend rennen, die Herrlichkeit Gottes weitergeben, verkünden und sagen, ich bin neu geworden, ich war schon fast am Ende, habe mich bekehrt und guck dir das an, alles neu geworden. Und eins muss man auch ganz deutlich sagen, und darüber müssen wir nicht traurig sein, sondern wenn wir das in der Gesamtheit der Tat begriffen haben, dann ist das auch herrlich, weil es Gottes Willen war. Und zwar diesen grausamen Tod unseres Herrn Jesus am Kreuz. Der hat dieses Problem damit ein für alle Mal für uns gelöst. Denn in Hebräer 10 lesen wir, denn mit einem einzigen Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Ja, und das sind wir. Mit einem einzigen Opfer für immer. Und das dürfen wir annehmen. Das ist unsere Identität in Christus Jesus. Ihr Lieben, das ist die tollste Geschichte der ganzen Welt. Ich weiß genau, wovon ich rede. Ich habe als junger Mann in absolut jugendlichem Übermut und im Geltungsbewusstsein etwas sein zu wollen, der ich eigentlich nicht war. Ich habe Schulden über Schulden gemacht und hatte auch wirklich zu Anfang ein prächtiges Leben. Ich hatte mit einmal viele Freunde, ich war überall beliebt, das Leben war toll, ich hatte nicht ein Auto, ich hatte manchmal zwei Autos. Ah, das war herrlich. Ja, und zwar so lange, bis mir die Schuldbriefe vorgelegt worden sind. Und da hieß es mit einmal zurückzahlen, begleichen, Schulden abtragen. Und das konnte ich nicht, weil sich in der Zwischenzeit so vieles geändert hat in der Welt. Und dann begann die Leidenszeit für mich. Sie war nicht so kurz wie die Zeit der Freude, des Passens und der Schönheit, die ich so empfunden habe. Die Leidenszeit begann für mich und ich bin über meine Schulden, die immer schneller, immer höher wurden, schier zusammengebrochen. Zins und Zinseszins hieß das. Da brauchte ich gar nichts mehr tun. Die Schulden rasten davon. Und irgendwann war ich völlig am Ende. Und zwar in jeder Beziehung. Keine Freunde mehr, kein Geld mehr. Niemand, der mir was von mir wissen wollte. Und wie sehr hätte ich mir damals gewünscht, dass jemand käme und mir diese Last von meinen Schultern zu nehmen und der alles bezahlt hätte. Das war ein Traum. Es kam nämlich keiner. Und aus dem strahlenden jungen Held, der begehrt und gefeiert war, war ein einsamer und kranker Mann geworden. Denn diese Schulden haben mich niedergedrückt und mir war klar, und das war das Grausame, diese Schulden werde ich mein Leben lang nie mehr wieder los. Und dann kam eine Nacht, wie viele Nächte voller Sorgen, voller Ängste und voller Depressionen. Und dann kam doch einer um die Ecke und der hieß Jesus. Und er hat sich auch mir offenbart. Und ich kenne das Wort noch heute, dass er zu mir gesprochen hat. Ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und da habe ich gedacht, okay, wenn das stimmt, Dieter, dann hast du noch eine Chance. Und ich habe ihm mein Leben übergeben in jener finsteren Nacht ganz alleine. Und das war die Initialzündung für mein tatsächlich völlig neues Leben. Damals in dieser Nacht habe ich natürlich noch gar nichts geahnt und auch nicht gewusst, wie sehr sich meine Identität in dieser Nacht mit einem Mal auf einen Satz geändert hat. Es war ein Wunder für mich, dass ich nicht begriffen hatte, aber wirklich gerne angenommen hatte. Ich war erlöst und das habe ich richtig körperlich gespürt. Gott hatte mich bei meinem Namen gerufen und von da an gehörte ich in die Familie Gottes, zu seiner Familie. Ich war erlöst, entlastet, gerettet in Christus Jesus. Und die Frage, die sich mir heute immer noch und immer wieder stellt, ist folgende: Warum glauben die Menschen, sogar Christen, und warum glauben dort sogar die besonders ernsthaften Christen nicht, dass das Opfer des Gottessohns Jesus auch für sie ein für allemal ausreichend gewesen ist, um sie vollkommen und nachhaltig zu erlösen? Und die einzige Antwort, die ich darauf gefunden habe, ist, dass der Teufel immer noch umhergeht und die Menschen über den wahren Charakter Gottes zu täuschen versucht und ihm das auch immer wieder gelingt. Und er macht es immer noch so wie früher, als er die Menschen über ihre Identität täuschte und die Aussagen Gottes einfach nur in Zweifel gezogen hat. Sollte Gott gesagt haben, tatsächlich? Und indem er die Menschen über den wahren Charakter Gottes täuscht, versucht er, ihre Glaubensposition zu erschüttern. Und als wir jetzt in unserer Bibelstunde im Römerbrief im Kapitel 8 zu Vers 16 kamen, da habe ich eine weitere Antwort auf diese Frage bekommen, denn dort steht: Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und wir haben vorher schon in Vers 14 gelesen, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und schlagartig habe ich erkannt, dass auch das zu unserer Identität in Christus Jesus gehört, ein Leben im Geiste, ein Leben im Glauben. Und wenn man so über seine wahre Identität getäuscht wird und sowieso nicht glauben kann oder glauben will, dass die Erlösung durch Jesus alles völlig verändert hat, den eigenen Status vor Gott grundlegend erneuert hat und eine völlig neue Identität geschaffen hat, dann wird man schwerlich in eine Situation kommen, in der man vom Geist Gottes getrieben wird und erkennt, dass man ein Kind Gottes ist. Kein Kind mehr dieser Welt, sondern ein Kind des Allerhöchsten. Ein Kind Gottes, das zu seinem Vater aber, lieber Vater, sagen kann. Ein Kind des Vaters, der als Charaktereigenschaft, die Charaktereigenschaft Gottes, Liebe ist. Gott ist Liebe, lesen wir in der Bibel. Und der dich, sein Kind, von Herzen liebt und nur das Beste für sein Kind wünscht. Nicht eine Teillösung, nicht eine Teilbegnadigung, keine halbe Sache, auch keine Erlösung auf Bewährung, sondern eine vollkommene Erlösung. Das ist Jesus. Denn der Preis für den Vater war sehr hoch. Sein Erstgeborener, denn Jesus war der Eingeborene, also einzige Sohn Gottes, so wird Jesus in der Heiligen Schrift vor der Kreuzigung genannt. Denn nach der Kreuzigung spricht die Heilige Schrift dann von dem Erstgeborenen, weil es erst danach noch weitere Kinder gab. Und so bin ich nicht das Kind von irgendeinem Vater, sondern ein Kind Gottes, dem Allmächtigen, dem Herr der Herrscher. Wer hat uns das Gottesbild so verzerrt dargestellt, dass wir seine eigenen Charakterzüge von Anfang an nicht mehr gesehen haben? Das ist der Gott, der für die Menschen seiner Schöpfung nichts anderes wie das Paradies vorgesehen hatte, der sein Volk Israel nicht irgendwo hingeführt hat, sondern sie in das gelobte, für sie das gelobte Land ausgewählt und ihnen geschenkt hatte. Der Gott, der schließlich den Status quo wiederhergestellt hat, nämlich ein Leben im Geiste wieder möglich gemacht hat, wie es Adam und Eva im Paradies auch schon erlebt hatten. Sie hatten Gemeinschaft mit Gott, er hat zu ihnen gesprochen und sie ganz natürlicherweise mit ihm. Das ist unsere neue Identität, ein Leben im Geiste. Der Gott, der die Menschen immer noch geliebt hat, als sie noch Sünder waren, das erkennen wir aus dem Johannesbrief. Also sehr hat Gott die Welt geliebt. Wann hat er sie geliebt und wo hat er sie geliebt? Als wir noch Sünder waren. Und wie viel mehr liebt Gott uns, nachdem wir das Opfer seines Kindes angenommen haben? Warum wollen wir ihm einfach nicht abnehmen, dass sein Heilsplan zu unserer Erlösung perfekt und vollkommen war und ist? Warum wollen wir ihm einfach nicht abnehmen, dass sein Heilsplan zu unserer Erlösung perfekt und vollkommen war und ist? Was für Zusagen und Verheißungen brauchen wir denn noch? Heute werden hier im Hause Geschwister, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben, getauft. Sie werden in den Tod Jesu getauft und sie stehen mit Jesus wieder auf als Bekenntnis zu ihrem neuen Leben. Zu einem neuen Leben in Christus Jesus, ein Leben im Geiste. Und ich wünsche Ihnen von hier aus, von ganzem Herzen, Gottes reichen Segen auf Ihrem weiteren Lebensweg. Und ich hoffe sehr, dass Sie sich über Ihre neue Identität bewusst sind und Ihre Erlösung durch Christus Jesus mit beiden Händen greifen und festhalten. Und wir? Nun, wir wollen uns unserer Identität auch bewusst sein oder bewusst werden. Denn wie sagt die Heilige Schrift, so auch ihr. Haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. Amen.